Frau Morris, zumindest wenn man vor dem August letzten Jahres, als PKK-Einheiten maßgeblich daran beteiligt gewesen sind, die Jesiden im Sindschar-Gebirge vor dem IS zu retten, konnte es bei einer Diskussion über die PKK passieren, dass ein sich durchaus als links verstehender Mensch plötzlich mit dem Stalinismusvorwurf bezüglich der PKK kam. Können Sie für uns die PKK einmal charakterisieren?
Ja, eigentlich ist das jetzt nicht so unbedingt die Aufgabe, mit der wir uns so beschäftigen, aber ich will das machen. Also ich finde die PKK, zumindest also in der jetzigen Form, also das Fortschrittlichste, was es in der Region des Mittleren Ostens gibt. Und die Impulse, die politischen Impulse, die von der Organisation, also von der Bewegung, sage ich mal, ausgeht, könnte beispielgebend sein für viele andere auch, ob das Syrien ist oder Irak oder natürlich die Türkei auch. Und deswegen finde ich also diese Organisation sehr, sehr fortschrittlich. Und auch insbesondere, was ich betonen möchte, in der Frauenfrage.
Außer der Frauenfrage, warum finden Sie die PKK die fortschrittlichste Organisation in dieser Region?
Ja, weil sie also die demokratischen Entwicklungen vorantreiben will, weil sie dafür plädiert, pluralistische Gesellschaft aufzubauen, gleichberechtigte Teilhabe von allen Völkern, die dort leben, kein Ausschluss, sondern Einschluss von allen und eine basisdemokratische Organisierung auch aufbauen.
Kann man eigentlich, was die Türkei und die gesamte Region jetzt betrifft, sagen, dass sich die Aktivitäten in der kurdischen Gesellschaft mehr zum zivilgesellschaftlichen verlagert haben in den letzten Jahren?
Ja, 100%. Aber das war immer, also die PKK wird oder wurde hier ja immer wahrgenommen, ja, die führen nur einen bewaffneten Kampf und das war's. Das ist natürlich nie der Fall und nie richtig gewesen, sondern sie haben immer parallel dazu einerseits natürlich den bewaffneten Kampf, aber andererseits auch immer politische Konzeptionen erarbeitet, immer auch auf der zivilgesellschaftlichen Ebene gearbeitet, weil also eine fortschrittliche Organisation muss natürlich in dem Falle, in einem solchen Fall auch beides tun. Also nur den bewaffneten Kampf, das würde ich wirklich für Terrorismus halten.
In unseren Konzernmedien liest man immer noch, die PKK wolle einen eigenen Staat für die Kurden, Kurdinnen. Das stimmt aber nicht, oder?
Schon lange nicht mehr. Also das wird immer kolportiert. Also das haben wir so oft schon richtig gestellt und immer wieder hingeschrieben, immer wieder angerufen. Aber es hat sich festgesetzt und was man kennt, da bleibt man dann bei. Und es dient ja auch einer gewissen Stigmatisierung. Aber Abdullah Öcalan hat im Zuge der ersten Waffenstillstandserklärung 1993 schon gesagt, dass die PKK weg möchte von diesem Konzept eines eigenen Staates, sondern er hatte damals schon die Ideen von föderativen Systemen.
Wie Erdogan, der türkische Ministerpräsident, jetzt der türkische Präsident, hat auch kürzlich der Bundesinnenminister Thomas de Maizière die PKK gleichgestellt mit dem Islamischen Staat. Was sagen Sie zu solchen Kommentaren?
Ja, da fällt mir nichts mehr ein. Also was soll man dazu noch sagen? Also ich meine, ausgerechnet der Erdogan, ausgerechnet die Türkei, also die den IS massiv logistisch und in jeder Beziehung unterstützt hat und bis heute auch noch tut. Ne? Aber das ist natürlich, das ist ein politischer Kampf, Kampfbegriffe, das ist klar, das dient der Stigmatisierung der Organisation oder der gesamten Bewegung. Der Erdogan, der Maizière hat es ja auch übernommen. Der hat genau diese Art und Weise, das ist eine Häme, also es ist einfach politisch Kampf gegen die Organisation.
1993, wenn ich es richtig erinnere, unter dem Bundesinnenminister Manfred Kanter, wurde die PKK in Deutschland verboten. Mit welcher Begründung?
Die Begründung, also formal, lautete, dass die PKK würde also den Kampf auf die deutschen Straßen tragen. Aber natürlich, der Hintergrund ist ein ganz anderer gewesen. Also welcher? Der Hintergrund waren natürlich die knallharten wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei, die bis heute natürlich anhalten. Und das andere ist der Druck, der auch von der Türkei ständig auf die Bundesrepublik ausgeübt wurde, also auf damals auf die Kohl-Regierung. Damals war Tanju Çiller die Ministerpräsidentin und das diente dazu. Und letztendlich auch, das darf nie vergessen werden bei der ganzen Thematik, dass die Türkei Mitglied der NATO ist seit 1952. Und selbstverständlich NATO, die Interessen der NATO, die Interessen auch überhaupt des Westens oder des Imperialismus, kann man es auch sagen, bezogen, früher war es bezogen auf die Sowjetunion, also die Türkei als Bollwerk gegen den Kommunismus und heute soll es also als Bollwerk anderer Art dienen, also in den Mittleren Osten hinein.
Jetzt ist dieses Verbot ja bald gut 20 Jahre alt. Welche Auswirkungen hatte das PKK-Verbot in dieser Zeit für Linke in Deutschland, aktive Kurdinnen und Kurden, beziehungsweise für Menschen, die sich mit dem kurdischen Emanzipationskampf solidarisierten?
Also das PKK-Verbot befindet sich jetzt im 22. Jahr. Also 1993 ist genau richtig. Und hat natürlich massive Auswirkungen gehabt für die kurdische Community hier in der Bundesrepublik auf den ganz verschiedensten Ebenen, auf der polizeilichen Ebene, auf der vereinsrechtlichen Ebene, auf natürlich der strafrechtlichen Ebene, ganz klar, auf den asyl- und ausländerrechtlichen Ebene. Also das hat bis heute Nachwirkungen. Also es war ja massive Einschränkungen und Verbote und Meinungsfreiheit und Vereinigungs- und Organisationsfreiheit für die Kurden gibt es eigentlich natürlich in den 90er Jahren eklatant schlimmer als heute. Das hat sich ein wenig gelegt, nicht mehr in der Dimension wie in den 90er Jahren, aber zu spüren nach wie vor. Teilweise hat es sich sogar verschärft, weil wir inzwischen den 129b Strafgesetzbuch, dass der angewandt wird, auch gegen die PKK. Da kommen wir vielleicht nochmal zu sprechen.
Nein? Hätte ich jetzt selbst nicht gemacht, aber okay. Bitte, wenn Sie es ansprechen, erläutern Sie es bitte.
Ja, weil es das läuft eben auf so vielen verschiedenen Ebenen. Die Masse der Menschen ist konfrontiert mit Verstoß gegen das Vereinsgesetz. Das heißt, dadurch, dass die PKK als Partei gibt es in der Bundesrepublik nicht. Also kann man auch die Partei nicht verbieten, sondern die Betätigung für die PKK, also für die Organisation. So, dafür hat man dann ein Vereinsrecht. Und über das Vereinsrecht werden auch Taten geahndet, die nach Meinung des Staates eben bestrafbar sind. Das heißt, wenn Kurden und Kurdinnen Parolen rufen, die aufgrund der Verbotsgeschichte verboten sind, wenn sie Symbole zeigen, wenn sie Fahnen zeigen mit verbotenen Symbolen, wenn sie Spenden sammeln, wenn sie Spenden selber, nicht nur sammeln, sondern auch spenden, wenn sie verbotene Literatur vertreiben, Zeitschriften, Zeitungen. Das alles fällt unter dieses Vereinsrecht, Vereinsgesetz. Und das ist die breite Masse, die davon betroffen ist. Und dann gibt es die andere Seite, das ist eben der sogenannte Paragraph 129b. Und der bedeutet eine Strafverfolgung wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Und davon betroffen sind in der Regel sogenannte Kader, also die in der Führungsriege der Organisation tätig sind. Und das läuft jetzt seit 2010, gab es eine BGH-Entscheidung, aber das wäre jetzt vielleicht zu ausschweifend, das jetzt zu berichten.
Können Sie uns ungefähr sagen, wie viele Menschen seit 1993 von den Repressionen seitens des deutschen Staates ungefähr betroffen gewesen sind?
Kann man eigentlich gar nicht. Es geht in die Zehntausende. Es geht in die Zehntausende, die von der Strafverfolgung bedroht waren und auch betroffen waren. Wir haben also jetzt insgesamt im Büro etwa 14 Akten voller Dossiers mit von 129 Gefangenen, also Verurteilten nach Paragraph 129, 129a, 129b. Das heißt, die Leute, die auf der Funktionärsebene verurteilt worden sind, das füllt ganze Aktenordner bei uns. Weit, weit, weit über 100 Leute. Hinzu kommen natürlich auch noch Menschen, die auch inhaftiert waren, wegen Besetzungsaktionen, wegen Verstößen gegen das Vereinsgesetz. Wenn man nämlich mehrere Verstöße hat, dann kann man auch mit Gefängnisstrafe, also mit Haft bestraft werden. Also es ist schon enorm.
Jetzt hat sich ja Azadi e.V. als Rechtshilfefonds gegründet. Waren auch Sie von Repressionen betroffen oder hat man Sie in Ruhe gelassen?
Nee, uns lässt man natürlich auch nicht in Ruhe, weil sie ordnen uns zu. Wir sind also kein, ich sag mal jetzt kein kurdischer Verein, sondern ein, jetzt mache ich einen ganz große Anführungsstriche, ein deutscher Verein, weil da gibt es auch nochmal Unterschiede. Ne? Aber das bedeutet gar nichts. Uns subsumiert man einfach unter PKK, die gehören einfach dazu. Und dadurch geraten wir genauso in diese, naja, in die Kategorie, in die staatliche Kategorie. Ja, wir hatten sehr viel mit geheimdienstlichen Observationen zu tun gehabt, über einige Jahre. Dagegen haben wir aber geklagt und das Verwaltungsgericht Berlin hat tatsächlich diese Observiererei als rechtswidrig abgeurteilt. Das ist natürlich schon ein gewisser Erfolg. Ich gehe davon aus, dass das trotzdem weiter anhält. Die registrieren natürlich weiterhin, was wir machen, was wir tun. Aber wir tun.
Wie weit gingen diese Observationen?
Ja, umfassend. Telefon, Briefgeheimnis, also Post geöffnet, alles was dazugehört.
Also dann bürgerliche,
der ganze Umfang.
Ein weitgehender Eingriff in die bürgerlichen Freiheiten.
Ja, genau so.
Im Sommer-Herbst letzten Jahres schien es für eine ganz kurze Zeit so, als würde sich ein Fenster öffnen, dass das PKK-Verbot wieder aufgehoben wird. Dieses Fenster scheint sich wieder geschlossen zu haben oder trügt der Eindruck?
Das Fenster war eigentlich nie wirklich richtig offen. Es gab, sagen wir mal so, es gab gesellschaftlich gesehen, medial gesehen, durchaus eine veränderte Situation. Also das Interesse war größer, also nie zuvor hatten wir so viele Anfragen, Nachfragen, Gespräche, Interviews wurden eingeladen, auch zur Veranstaltung, worüber wir natürlich höchst erfreut waren, weil wir sagten, endlich, endlich. Ne? Aber wir wissen ja auf der anderen Seite natürlich sehr wohl, welche Interessen der deutsche Staat hat. Und der hat kein Interesse, das Verbot aufzuheben. Es gab ja auch einen Antrag der Linksfraktion im Bundestag zur Aufhebung des Verbots und zur Streichung der PKK von der EU-Terrorliste, was nochmal auch ein eigenes Thema ist. Ja, diese Debatte, die war so gnadenlos, niveaulos. Aber es war, also die Stoßrichtung ist klar, die Bundesregierung wird da gar nichts in Bewegung setzen. Das heißt, der Druck von außen muss einfach größer werden.
Aber ist es nicht so, dass für eine umfassende Friedenslösung im Nahen und Mittleren Osten auch die PKK-Frage aufs Tableau gehörte, also auch die Lösung der kurdischen Frage?
Absolut, absolut. Also das wäre ein guter Beitrag der Bundesregierung, genau diesen Friedensprozess zu unterstützen und voranzubringen. Aber daran gibt es eben kein großes Interesse, obgleich eben die Gespräche auch in der Türkei mit Abdullah Öcalan und dem türkischen Staat ja laufen. Aber die Bundesregierung sagt, das, was sich dort entwickelt, das interessiert nicht uns wirklich. Es geht hier um Innenpolitik und da behalten wir einfach das Auge drauf und auch das Verbot bleibt bestehen. Das sind so die gängigen und stereotypen Antworten aus dem Bundesinnenministerium. Weil also als ständige, als Gefährdungspotenzial wird die PKK nach wie vor eingeschätzt von Seiten des Staates.
Nochmal eine Frage, nochmal eine Nachfrage. Die Maizeh ist sicherlich ein Hardliner. Nichtsdestotrotz war es ja so, als maßgeblich PKK-Einheiten, die Jesiden gerettet haben im Sommer letzten Jahres, dass das doch eine gewisse Sympathie auch für die PKK hervorgerufen hat. Machen Sie die Erfahrung oder haben Sie die Erfahrung gemacht, dass, ich sage es mal so, in den Parteien zumindest einige Menschen ein offeneres Ohr jetzt dafür haben, diese Frage noch einmal neu zu überdenken?
Absolut, auch das ist richtig. Aber Sie sagten ja schon richtig, Einzelne. Also zum Beispiel, ich nenne jetzt einfach mal Namen, warum nicht. Bei den Grünen ist Christian Ströbele. Aber der ist so, der hat Narrenfreiheit. Ja, Gott, lass mir mal den Christian reden. Aber der hat auch Einwürfe und Interventionen in dieser Debatte gemacht, die wirklich, wirklich wunderbar waren und richtig und genau das, den Punkt getroffen haben. Also er auf jeden Fall. Oder ja gut, bei der Linkspartei ist sowieso klar, die hat ja auch den Antrag eingebracht. Und natürlich, aber diese Leute, die dann mal vorgeprescht sind, auch in den anderen Parteien, SPD und selbst hin CDU, ne, aber die werden dann ganz schnell wieder zurückgepfiffen. Ne, weil das passt nicht, das geht nicht, das wir wurden auch zurechtgerückt. Da gab es einen, Andreas Schockenhoff, der hat sich auch wirklich ganz mutig da vorangeprescht, aber sofort hat Steinmeier den zurückgepfiffen. Und mit dem Hinweis darauf, ob er nicht wüsste, welches Verhältnis Deutschland zur Türkei hätte.
Frau Moritz, nochmal zusammenfassend, Azadi e.V. fordert also?
Wir fordern schon seitdem wir bestehen, natürlich die Aufhebung des PKK-Verbotes, ein Ende dieser Kriminalisierung. Wir fordern, dass die PKK von der EU-Terrorliste gestrichen wird. Da gehört sie absolut nicht hin. Die ganze Terrorliste gehört abgeschafft. Dann natürlich fordern wir Abschaffung des 129b, überhaupt diese ganzen 129b Strafgesetz. Und außerdem fordern wir, dass sich alle, die in der Frage vielleicht auch Ungerechtigkeit sehen, sich engagieren und sich bei der einen oder anderen Gelegenheit dafür einsetzen, für das auch, dass Kurden hier unbehelligt ihrer politischen Arbeit nachgehen können.
Sie fordern die Abschaffung der EU-Terrorliste, weil?
Ja, weil sie völlig undemokratisch, intransparent und absolut willkürlich festgelegt wird. Jeder Staat kann die Organisation oder auch Person, die missliebig erscheint, auf diese Liste setzen. Und da gibt es einen Konsens unter den EU-Staaten. Keiner beißt dem anderen den Schwanz, weil es könnte ja sein, dass wir auch mal eine haben, die wir gerne drauf hätten. Also wird das ganz schnell immer abgehakt. Alle halbe Jahre wird diese Liste einfach wieder, ja, das ist wie so ein bürokratischer Vorgang. Die wird erneuert und kommen wieder andere drauf. Also das ist aber ein unmögliches Verfahren. Die Organisationen oder auch Personen können sie auch dagegen klagen, das können sie machen. Da läuft jetzt im Moment auch gegen die Listung der PKK, gibt es eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof in Straßburg. Aber das läuft, das ist natürlich ein Prozess, der kann 2-3 Jahre dauern. Aber in der Zeit setzt der EU-Rat immer wieder die Organisation auf die Liste.
Gibt es eigentlich mittlerweile eine klare, präzise Definition von Terrorismus?
Nein!
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Moritz.